Das war eine Zufallsbegegnung. Der Wolf kam um die Ecke, sah die Hirsche, hat sofort versucht, einen zu erwischen. Er rannte also ins flache Wasser und hat dann auch wirklich geschafft, Hirschkälber und Kühe zu trennen. Hat die dann über hunderte Meter im flachen Wasser verfolgt. Wasser spritzte auf im Gegenlicht. Super viel Action, auch total laut, ja, weil die wirklich durchs Wasser gepflügt sind mit ihren schweren Leibern. Und dann hat der Wolf auch gemerkt, okay, ich kann die nicht einholen, und hat dann die Jagd abgebrochen.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald.
Wir sind zurück aus unserer kurzen Winterpause, und nach einem abenteuerlichen Start ins Jahr hier in Berlin freue ich mich nun auf eine neue Folge Wolfspodcast. Den Anfang als Gast im Jahr 2026 macht Axel Gumille. Er ist Zoologe, Fotograf, Autor, Filmemacher, Wissenschaftsjournalist und erhält Vorträge. Kurzum, naturkundliche Öffentlichkeitsarbeit ist sein Beruf. Dazu ist er einer der Menschen in Deutschland, die Wölfe über Jahrzehnte hinweg aus nächster Nähe beobachtet und porträtiert haben. Herzlich willkommen, lieber Axel.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du am Start bist, lieber Axel. Wir haben ja gerade eben schon gehört, du deckst ja wirklich fast alles ab in diesem Bereich, was es so gibt. Seit wann machst du das?
Ich habe unheimlich früh damit angefangen. Im Grunde habe ich als Kind schon meine ersten Gehversuche gemacht. Ich habe mir eine Kamera gewünscht, um meine Erlebnisse draußen in der freien Natur für mich persönlich festzuhalten. Und habe dann gemerkt, oh Mann, das ist total teuer, so eine Kamera zu betreiben, also zu kaufen. Und die ganze, es war ja in der Filmära damals noch. Und dann kam ich sehr früh auf die Idee, ich will meine Fotos verkaufen, praktisch einfach so mein Hobby damals zu finanzieren. Und da haben mich natürlich alle belächelt, denn ich war 13. Und habe dann aber mein erstes Foto an ein Herz für Tiere damals verkauft.
Ach krass, die hatte ich im Abo. Ja, Wahnsinn.
Ja, und die, es gab damals, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube 120 Mark oder 150, jedenfalls für mich einen Haufen Geld.
Viel Geld, ja.
Und ja, es war irre. Und das hat dann gereicht, um neue Filme zu kaufen. Und dann dachte ich, ach wunderbar, dann kann ich ja damit mein Hobby so ein bisschen finanzieren. Und dann ging's von da weiter. Also ich habe sehr früh angefangen.
Wir müssen ganz kurz noch erwähnen, dass zu der Zeit Abzüge von Fotos noch richtig Geld gekostet haben. Erinnerst du dich, wie viel?
Nicht mehr so ganz
30
genau.
Pfennig? 50 Pfennig? Aber richtig,
naja,
viel.
Ich hab ja mit Diafilm gearbeitet, weil man danach besser drucken konnte. Mhm, also man brauchte immer Dias, und die hat man dann irgendwo hingeschickt. Das heißt, auch die Filme waren schon mal teurer.
Okay.
Also ganz anders als heute in der digitalen Ära.
Ja.
Aber das Grundprinzip zu fotografieren und diese schönen Begegnungen, die ich mit Wildtieren draußen hatte, für mich persönlich festzuhalten, da kam das alles her.
Was sind denn so deine großen Themen? Und wenn man sowas macht, kommt man ja auch weit rum in der Welt.
Ja, das war mein Ziel. Das war anfangs natürlich noch gar nicht abzusehen. Also für mich, ich habe mich sehr dafür interessiert, Wildtiere draußen in freier Natur zu erleben, und bin dann erstmal bei uns draußen praktisch in Feld, Wald und Wiese rummarschiert, und dann habe ich halt Feldhasen gesehen, Wildkaninchen, Rehe, Mäusebussarde, an sehr guten Tagen mal einen Fuchs. Also das waren so die Sachen, und ich kannte halt dann natürlich die ganze, ich habe jede Naturdoku geguckt, ich habe die verschlungen, ich habe mir natürlich die ganzen Jimmick und Sielmann Sendungen damals angeschaut, und ich bin aus Frankfurt, lebt und arbeitet ja auch Bernhard Jimmick.
Mhm.
Und der hatte hier eine Zeitschrift zusammen mit Heinz Sielmann. Und die Redaktion war neben meiner Schule. Und das heißt, ich habe einfach geklingelt. Ich habe gesagt, so Freunde, ich will für euch arbeiten.
Und wie haben die reagiert?
Naja, dadurch, dass ich jetzt einfach da war, konnten die mich natürlich schlecht wegschicken und haben gesagt, naja, wir suchen jetzt nicht unbedingt jemand, aber dann komm halt mal rein. Und ich habe immer mein Zeug in der Gegend rumgeschickt und die haben das natürlich alle abgelehnt. Aber als ich dann praktisch dann da stand, dann habe ich so ein bisschen Kleinkram machen können. Und ich habe da das erste Foto, was ich an die Zeitschrift Das Tier verkauft habe, war ein Bild von Graureihern, auch hier aufgenommen. Und dafür habe ich dann, musste ich noch so Minitext schreiben. Was habe ich dafür bekommen? Wahrscheinlich auch so 150, 200 Mark, sowas in der Größenordnung. Wow. Aber das war für mich halt einfach ein Haufen Geld. Und der ganz große Vorteil war, dass ich normalerweise für meine ganzen Niederlagen immer nur so Standardabsagen bekommen habe. Vielen Dank für die Einsetzung, können wir leider gerade nicht gebrauchen. Und es bedeutet natürlich im Kleingedruckten, im Subtext, ist zu schlecht, interessiert uns nicht, sonst was. Und dann habe ich aber immer erfahren, warum sie irgendwas abgelehnt haben. Also warum sie es nicht wollten. Und mit jedem Versuch, den ich gestartet habe, habe ich was gelernt. Und das war halt super. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, die haben alle überhaupt keine Zeit, sich zu überlegen, wo sie meine Bildchen drucken sollen. Also wurde ich dann so ein bisschen strategisch und habe ihnen Grund geliefert, meine Bilder zu drucken, nämlich eine Geschichte.
Wow.
Und dann habe ich ihnen immer so kleine Geschichten angeboten und habe dann praktisch die Texte für meine Bilder mitgeliefert und dann gezielt irgendwas für bestimmte Rubriken in den Zeitschriften vorgeschlagen und so bin ich dann so langsam da reingewachsen. Also ich war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, als Das Tier das erste Mal was von mir gedruckt hat, war ich 15 oder 16, aber ich war dann halt ziemlich regelmäßig bei denen, habe dann immer wieder was gelernt und die fingen dann auch irgendwann an, mich dann ein bisschen in der Gegend rumzuschicken. Und da habe ich dann auch wirklich die ersten internationalen Sachen gemacht.
Das blieb ja bei dir dann nicht bei Graureiher, Hase und Fuchs, ne? Das ging ja dann schnell doch auch in exotischere Regionen, ne?
Richtig. Also was mich sehr interessiert, ist die Frage der Koexistenz von Menschen und Wildtieren. Wie können Menschen und Wildtiere im 21. Jahrhundert zusammenleben? Und ich hatte das große Privileg, dieser Frage weltweit nachgehen zu dürfen. Also ich habe zum Beispiel geschaut, wie leben Menschen und Tiger in Indien in Nachbarschaft? Oder wie funktioniert die Nachbarschaft mit Löwen in Afrika, mit Bären in großen Teilen Europas, mit Schneeleoparden in Zentralasien? Also das waren so meine Themen. Und als dann der Wolf nach Deutschland kam, da wusste ich, das ist eine große Geschichte und bei der möchte ich dabei sein.
Und das ist dir geglückt?
Das ist mir geglückt. Ich bin ja nun auch schon lange dem Wolf auf der Spur in Deutschland, seit 2008.
Beginn. Okay, seit 2008.
Ja, also ein Jahr auch nicht. Es hat auch noch einen Moment gedauert, bis ich dann wirklich dazu kam. Aber ich meine, erste Reproduktion war im Jahr 2000 und genau, im 2008 habe ich dann meine erste Doku fürs ZDF gemacht und dann habe ich auch in diesem Zuge, ich habe 2008 noch nicht den ersten gesehen, 2009 habe ich meinen ersten wildlebenden Wolf in Deutschland gesehen, aber seitdem dann halt regelmäßig und jedes Jahr.
Deutschlands wilde Wölfe, Rückkehr einer Legende, so heißt dein neues Buch, was ja gleichzeitig ein Klassiker ist, sozusagen ein Standardwerk. Erzähl uns mal ein bisschen was darüber.
Ja, das war ein totales Lieblingsprojekt von mir. Ich habe tatsächlich den ersten Bildband über Deutschlands wilde Wölfe gemacht, den es je gab. Das war eine sehr, sehr große Herausforderung. Ich hatte auch ein bisschen Bammel davor, aber ich dachte, naja, man kann es ja mal versuchen. Die erste Fassung von diesem Buch ist im Jahr 2016 erschienen. Und da gab es wirklich zwar diverse Bücher über Wölfe, aber die waren eben illustriert mit Fotos aus Gehegen, fast durchgehend. Oder wenn aus freier Natur, dann aus Nordamerika. Aus Deutschland gab es praktisch nicht so gut wie keine Bilder oder auch gerne genommen Gamefarm-Bilder, also dass man sich irgendwie Wölfe mietet und das kann man auch in Nordamerika machen und damit waren solche Bücher illustriert. Aber ich wollte etwas rein Dokumentarisches machen, nur aus Deutschland und das gab's halt noch gar nicht, denn als die Wölfe zum letzten Mal da waren, gab's noch keine Fotografie, jedenfalls nicht in der Form, wie wir sie heute kennen. Und seitdem sie zurückgekehrt sind, hat das noch keiner versucht. Und deswegen war das wirklich das erste Buch über Deutschlands wilde Wölfe, das es je gab. Und das hat dann auch wirklich gut funktioniert. Es ist dann in mehreren Auflagen erschienen. Drei Auflagen gab es, aber die sind alle vergriffen gewesen dann nach einer Weile. Und jetzt, 25 Jahre nach der Rückkehr der Wölfe, und damit ist gemeint, wann gab es die erste Reproduktion, also im Jahr 2000, daher die 25 Jahre. Mhm. Da war irgendwie fällig, okay, das muss man jetzt eigentlich nochmal angehen, aber es war klar, es hat sich viel geändert. Ich habe es komplett überarbeitet, also die ganze Wissenschaft ist neu, es gibt neue Kapitel, es ist komplett erweitert und aktualisiert, es hat mehr Seiten und es sind auch ganz viel und viel bessere Fotos drin. Also es ist praktisch mit der ersten Fassung kaum zu vergleichen, es ist wirklich mitgewachsen mit dem Wissen und meinen Begegnungen mit den Wölfen.
Mit den Erfahrungen, ja. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel empfiehlt Deutschlands Wilde Wölfe als eins der 10 besten Wissenschaftsbücher des Jahres 2025. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Das ist ein Ritterschlag, finde ich. Als einziges Werk.
Das hat mich so gefreut.
Ja, das glaube ich. Vor allen Dingen als einziges Werk aus dem Bereich Tier und Natur. Ja, das Buch kombiniert auf jeden Fall auf hervorragende Weise wissenschaftlich korrekte und gut verständliche Texte mit brillanten Fotos. Der Spiegel lobt ausdrücklich die spektakulären Bilder der Wölfe, die alle in Deutschland in freier Natur gemacht wurden. Nun wissen wir ja, wie schwierig es ist, Fotos von Wölfen zu machen, authentische Fotos von Wölfen zu machen. Wie sind diese Fotos bitte entstanden? Die Fotos sind einmalig. Sie sind wirklich Momentaufnahmen, die kostbarer gar nicht sein könnten, weil man sieht ja in den Gesichtern der Wölfe auch, dass sie komplett unbeobachtet sind, dass das wirklich unwiederbringliche Momente waren. Aber wie sind diese Bilder entstanden?
Mit sehr viel Herzblut und einer extremen Frustrationstoleranz, muss ich sagen. Also es gab wahnsinnig viele Misserfolge. Also wenn ich rausgehe zum Fotografieren, ist der Durchschnitt, ich sehe nichts. Also kein Wolf. Und selbst wenn man einen sieht, heißt es ja nicht, dass ich ein Foto in Veröffentlichungsqualität machen kann. Mhm. Das heißt, also vom Prinzip her müsste dieses Buch, ich sag mal, 1000 weiße Seiten haben, um ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie viel schiefgelaufen ist. Das geht natürlich in der Realität nicht. Das heißt, es konzentriert die wenigen Erfolge. Also die ganzen Misserfolge sieht man nicht. Mhm. Und wenn man da durchblättert, denkt man, naja, ich weiß gar nicht was, da hat sind doch schöne Bilder drin. Ja, aber man sieht eben nicht die Misserfolge. Und das gibt das Buch also nicht realistisch wieder. Geht ja auch gar nicht anders. Aber tatsächlich hinter diesen Erfolgen verbergen sie eben auch ganz viele, sehr, sehr viele Ansätze, wo ich draußen war und versucht habe, irgendwas zu sehen und habe dann eben gar nichts gesehen oder wenn doch, dann halt einen Wolf, den ich nicht so fotografieren konnte, dass er es ins Buch geschafft hat. Also meistens war gar nichts und die wenigen guten Situationen, die finden sich dann halt im Buch wieder.
Ja, das heißt, du bist auch mal nach Hause gefahren, ohne ein einziges Foto gemacht zu haben oder nur Fotos von anderen Dingen, aber nicht von Wölfen.
Sehr oft.
Ja.
Sehr oft.
Aber dann gab es
das
sicherlich,
war die Regel.
Dann gab es aber sicherlich auch Glücksmomente, besondere Momente, die dir hängen geblieben sind in der Erinnerung, oder?
Es waren manchmal Gelegenheiten, die sich einfach überhaupt nicht planen lassen. Also der entscheidende Faktor ist ja noch viel Zeit draußen zu verbringen in der Natur. Und ich war viel in der Lausitz unterwegs. Also da hat ja alles angefangen mit den Wölfen und deswegen war ich dann natürlich von Anfang an, kenne ich mich auch gut aus und es gab eine Situation, da war ich in einem der zahllosen Teiche in der Lausitz und hatte Rothirsche im Sucher, also Hirschkühe mit Kälbern, die kamen aus dem Schilf, marschierten ins flache Wasser eines Teiches und ich bin ihnen mit der Kamera gefolgt, habe so mitgeschwenkt und plötzlich blieben sie stehen und sicherten. Und dann wurden sie ganz nervös und rannten los und dachte ich, ah, hier muss irgendwo ein Wolf sein. Und ich habe es im Grunde nur am Verhalten der Hirsche bemerkt, dass irgendwo der Wolf war. Und der war dann plötzlich rechts von mir und rannte sofort auf die Hirsche los. Und es war gar nicht, wie man das sonst in Büchern liest oder in Dokus lernt. Oder dass der Wolf, dass das eine strategische Jagd ist und alle zusammenarbeiten. Nein, so war es gar nicht, sondern das war eine Zufallsbegegnung. Der Wolf kam um die Ecke, sah die Hirsche, hat sofort versucht, einen zu erwischen. Er rannte also ins flache Wasser und hat dann auch wirklich geschafft, Hirschkälber und Kühe zu trennen. Hat die dann über hunderte Meter im flachen Wasser verfolgt. Es war eine totale Panik. Wasser spritzte auf im Gegenlicht. Super viel Action, auch total laut, ja, weil die ja wirklich durchs Wasser gepflügt sind mit ihren schweren Leibern. Und dann hat der Wolf aber gemerkt, okay, ich kann die nicht einholen. Das Wasser hält mich auf, ich schaffe es nicht und hat dann die Jagd abgebrochen, sollte ich gar nicht verraten, aber diese ganze Sequenz im Buch drin und Das war natürlich absolut spektakulär. Ich konnte es überhaupt nicht glauben, dass ich das wirklich beobachten durfte und auch mit der Kamera festhalten konnte. Aber das war für mich natürlich ein absolut spektakulärer Moment als jemand, der das persönlich erleben durfte. Aber es hat ja gleichzeitig auch diesen Erkenntnisgewinn, weil es gezeigt hat, die Jagd ist in der Praxis ganz anders abgelaufen, als es häufig dargestellt wird. Also in jeder Hinsicht ein persönlicher Gewinn für mich, aber auch ein Erkenntnisgewinn. Und den findet man auch im Buch wieder.
Ich muss dir diese Frage auch stellen. Hattest du jemals draußen mit den Wölfen allein in der freien Natur ein ungutes Gefühl oder sogar Angst?
Überhaupt gar nicht. Mhm. Also ich bin ja hunderte von Malen inzwischen Wölfen in freier Natur begegnet. Ich musste immer die Nähe suchen von Wölfen in der Hoffnung, dass ich sie fotografieren kann. Und das geht ja sowieso nicht wirklich. Das heißt, man setzt sich ja irgendwo hin am Waldrand, um nicht zu stören, irgendwo an einer Stelle, an einer Freifläche, wo man Wölfe vermutet, und dann kommen sie, wenn man Glück hat, raus. Und in den meisten Fällen eben nicht oder halt zu ungünstigen Bedingungen. Aber ich bin ja dann eben allein unterwegs. Ich bin auch häufig im Dunkeln unterwegs. Ich bin dann auch dabei gelegentlich Wölfen begegnet und auch etlichen Wölfen zusammen. Und die hätten alles Mögliche mit mir machen können. Aber also praktisch ist es nie irgendwas passiert, was auch nur annähernd brenzlig war. Mhm. Wenn die Wölfe meine Anwesenheit bemerkt haben, weil zum Beispiel der Wind gedreht hat oder sie irgendwie aus einer Richtung kamen, aus der ich sie nicht vermutet hatte, dann haben sie gesichert und sind einfach weggelaufen. Mhm. Also es war alles total super harmlos. Mhm. Und aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich das überhaupt gar nicht bestätigen. Und ich bin wirklich oft Wölfen begegnet. Und es war nie irgendetwas, keine einzige brenzlige Situation.
Was fasziniert dich am Wolf?
Vieles. Also ich habe ja gesagt, dass ich so diese Koexistenz von Menschen und Wildtieren, dass die mich sehr interessiert. Und deswegen ist es natürlich zum einen der Fakt, dass der Wolf hier in unsere Kulturlandschaft zurückgekehrt ist. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, dass sowas funktionieren kann. Von den allermeisten Wölfen bekommt man gar nichts mit. Da klappt die Nachbarschaft reibungslos, aber über sowas berichtet halt niemand. Und dass ein großer Beutegreifer aus eigener Kraft in ein dicht besiedeltes Industrieland zurückkehrt, das finde ich halt eine super, super spannende Geschichte. Also das ist ein Fakt, der mich so fasziniert, den ich total spannend finde. Und das andere ist natürlich praktisch dieses Privileg, den Tieren manchmal nah sein zu dürfen. Ich verfolge die Wölfe ja nicht, sondern ich sitze irgendwo, und wenn ich viel Glück habe, dann kommen die Wölfe in meine Nähe. Und was ich eben jetzt auch schon ja immer wieder mal hatte, dass ich irgendwo dann halt versteckt saß und dann kamen Wölfe vorbei, teilweise auch wirklich ziemlich nah, und haben mich überhaupt gar nicht bemerkt. Die sind dann in kurzer Distanz an mir vorbeigelaufen und haben gar nicht bemerkt, dass ich da war. Mhm. Und das ist dann für mich auch so der Beweis, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe mich richtig verhalten, ich habe die nicht gestört. Und du hast es vorhin gesagt, also die Wölfe auf den Fotos, die wirken häufig total entspannt, ja. Und so soll es ja auch sein. Ja? Mhm. Das ist ja auch praktisch meine Arbeitsweise. Ich beobachte von irgendwo von der Seite, und wenn ich dann etwas aus ihrem Alltag festhalten kann, dann sind das natürlich auch die Dokumentarbilder mit dem höchsten Wert, finde ich.
Ja, absolut, weil die so authentisch sind, so einmalig. Ne? Es tauchen ja immer wieder Bilder von riesig großen Wolfsrudeln auf, vor allen Dingen in den USA und Kanada. Gibt es sowas auch bei uns? Gerade lief ja wieder auf Social Media gab es so einen Clip, wo irgendwie, ich weiß nicht, ein Rudel bestehend aus fast 20 Wölfen durch den Schnee lief. Ne? Was führt denn dazu, dass sich überhaupt so große Rudel bilden? Weil wir wissen ja, das sind ja eigentlich Familienverbünde mit maximal 3 Generationen. Und da auch nicht alle vollständig mehr. Was für Beobachtungen gibt es hierzulande damit, mit der Rudelgröße?
Ich habe früher viel in Altengrabow fotografiert. Das ist ein Truppenübungsplatz in Sachsen-Anhalt. Und da gab es Serienaufnahmen aus Fotofallen, und da waren bis zu 17 Tiere drauf.
Wow.
Also das ist schon ganz ordentlich. Und Das kann aber sein, dass es tatsächlich eine ganz normale Rudelzusammensetzung ist, einfach mit vielen Nachkommen. Also in einem klassisch strukturierten Wolfsrudel, da gibt es ein Elternpaar, also auch nur eine Wölfin, die Nachwuchs bekommt. Das sind in der Regel so 4 bis 6 Welpen pro Wurf. Es kann, wie gesagt, auch mehr sein. Aber darüber hinaus gibt es dann noch Doppelreproduktionen. Also das wurde zum Beispiel beim Görde-Rudel in Niedersachsen festgestellt im Jahr 2021. Da war nämlich der Vater Wolfs des Rudels gestorben und der wurde durch einen neuen Rüden ersetzt. Und der hat sich dann mit der territorialen Wölfin gepaart und parallel mit einer ihrer Töchter. Und da kamen insgesamt 15 Welpen zur Welt. Also das ist schon ganz ordentlich. Und dazu kommen ja dann auch noch praktisch die älteren Tiere. Und bisher gab es mehr als 40 solcher Doppelreproduktionen, die in Deutschland nachgewiesen wurden. Und zwar vor allem in den Zentren der Verbreitung. Also dort, wo viele Territorien auf engem Raum existieren. Es scheint damit zu tun zu haben, dieses Phänomen mit der Konkurrenz untereinander. Also wenn da viele Wölfe in einer höheren Dichte leben, denn ein Rudel mit mehr erwachsenen Tieren, das kann sein Territorium dann auch besser gegen benachbarte Rudel und gegen benachbarte Wölfe verteidigen.
Dein Buch räumt ja mit Mythen auf, liefert aber auch nützliche Kontakte zum Thema Wolf und die neuesten Forschungsergebnisse und natürlich auch die Erfolge der letzten 25 Jahre. Und es wird nicht ohne Grund vom Lupus-Institut für Wolfsmonitoring und Forschung in Deutschland empfohlen. Von Gesa Kluth und Ilka Reinhardt kommt ja auch das Vorwort. Inwieweit arbeitet ihr zusammen?
Ja, ich habe mich total drüber gefreut natürlich, dass Lupus das Werk empfiehlt. Ich finde auch, die machen wirklich ganz tolle Arbeit dort. Ich hatte ja das Privileg, Gesa und Ilka schon früh kennenzulernen. Ich habe die erste Doku über die Wölfe, Rückkehr der Wölfe nach Deutschland im Jahr 2008 begonnen. Und da waren die beiden Protagonistinnen in der Doku. Ich habe durch sie natürlich dann auch ganz, ganz viel gelernt über die ganze Thematik. Also die waren einfach zentral für alles, was mit der Thematik zusammenhing. Und dann habe ich darüber hinaus, als ich dann mich auch immer für die Wölfe fotografisch interessiert habe, habe ich auch immer geguckt, okay, gibt es irgendwo die Möglichkeit zu fotografieren? Und manchmal war es so, dass zwar bekannt war, dass ein Rudel existiert und Nachwuchs hat, aber man wusste eben nicht, wie viele Welpen sie haben, beispielsweise. Also, denn die Welpen, die laufen jetzt ja nicht alle gleichzeitig durch eine Fotofalle, sondern oft erst nacheinander und dann weiß man es nicht, ja, wie viele sind es denn nun? Und da kam ich dann ins Spiel. Ich habe dann also versucht, die Welpen zu fotografieren und wusste dann, aha, konnte mit einem Bild belegen, es sind 6, es sind 7, es sind 4. Und diese Fotos sind dann auch alle in dieses bundesweite Monitoring mit eingeflossen, also für die Bestandserhebung der Wölfe. Und ich habe auch mal einen Rudel direkt nachgewiesen, wo es noch gar keine anderen Nachweise gab. Also das war eine super gute Zusammenarbeit über die ganzen Jahre. Und es hat mich einfach auch immer total gefreut, weil es super interessant war und ich dabei auch unheimlich viel gelernt habe.
Ja, und auch das Institut für Zoo- und Wildtierforschung empfiehlt dein Buch. Also die werden ja aktiv, wenn es beispielsweise um illegale Tötung geht oder generell um tote Wölfe. Ihre Arbeit bildest du auch ab, ne?
Ja, genau. Also das fand ich auch ganz wichtig, ist auch ein ganz neuer Aspekt in dem Buch. Die untersuchen alle tot aufgefundenen Wölfe und ich habe dann dort im Grunde den ganzen Tag begleitet, wie ein Wolf der kam aus der Tiefkühlkammer, wurde dann in den Computertomographen gesteckt. Danach folgte dann eine Obduktion und ich habe jeden Schritt detailliert begleitet, ist auch alles in dem Buch drin. Also sind Bilder, die man sonst nicht so häufig sieht, aber eben auch ein ganz interessanter Aspekt, weil die auch untersuchen, woran sterben die Wölfe, was sind die Todesursachen und das ist ein extra Kapitel geworden.
Wie war das Gefühl für dich, einen toten Wolf zu sehen und dann auch zu sehen, wie der obduziert wird? Wie bist du damit umgegangen?
Naja, ich wusste ja, was mich erwarten würde. Es war für mich komplett neu. Hm. Also ich habe ja sonst immer nur mit wild lebenden Wölfen in freier Natur draußen gearbeitet und jetzt so ein Tier, es war auch ein sehr schönes Tier, das dann praktisch da zu sehen, wie das dann
schlimm,
tot ist und wie es dann auch total zerlegt wird, ja, das ist
Woran ist denn der gestorben, dieser Wolf, den du da gesehen hast?
Der wurde überfahren.
Der wurde überfahren.
Der hatte ganz viele Frakturen. Das konnte man in der Computertomographie super gut sehen. Also diese Verfahren, die dort angewendet werden, sind ja auch super professionell. Das ist ja im Grunde dasselbe, was in der Humanmedizin zum Einsatz kommt. Also das, ja, ist also auch ein Top-Institut. Und war für mich auch wirklich sehr spannend, dort fotografieren zu dürfen.
Die führenden wissenschaftlichen Institute empfehlen also dein Buch, denn es fasst ja die aktuelle Lage zum Wolf gut zusammen. Und wer das Buch liest, der hat eine sehr gute Grundlage zum Thema, gilt übrigens auch für Wolfsgegner. Die können sich auch ein gutes Bild zum Thema machen, wenn sie dieses Buch lesen und die Bilder sich anschauen. Leider ist es ja aber so, dass zum Thema Wolf viel Unwissen im Umlauf ist. Deine persönliche Meinung, warum ist das so?
Ja, da hast du recht. Also es ist da leider unheimlich viel Unwissen im Umlauf. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Menschen, die den Wölfen kritisch gegenüberstehen, dieses Buch lesen und ihre Haltung ein bisschen überdenken. Es gibt verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass so viel Falschwissen im Umlauf ist. Also zum einen gibt es eine gewisse, eine Energie von ein paar Wolfsgegnern, die gezielt versuchen, aktiv schlechte Stimmung zu machen über Wölfe und das halt dann auch wirklich, ja, also mit so absichtlich Falschmeldungen verbreiten, das ist ein Punkt. Und weiterhin gibt es jetzt in der Medienwelt verschiedene Faktoren, die dazu beitragen. Also zum einen, also sind strukturelle Probleme bei verschiedenen Medien, denn die haben ja einen großen wirtschaftlichen Druck, wenn sie berichten. Gründliche Recherchen sind zeitintensiv und daher auch teurer. Und heute ist es so, dass oft dieselbe Anzahl von Menschen, manchmal sogar weniger Menschen, die gleiche Menge an Inhalt produzieren muss. Und Meinungsbeiträge, wie jetzt irgendwelche Kommentare, die lassen sich halt schneller anfertigen als irgendwelche gut recherchierten, ausgewogenen Artikel. Und was zum Beispiel auch ein Faktor ist, dass es solche verschiedenen Lokalblätter gibt, die genau unter diesen strukturellen Problemen leiden. Ja, wirtschaftlicher Druck, wenig Leute, keine Zeit. Und die übernehmen zum Teil kostenfrei irgendwelche Inhalte von außen ohne Honorar. Mhm. Das heißt, da werden auch solche Falschmeldungen aktiv lanciert.
Ja.
Und das ist natürlich alles hochproblematisch.
Aber da ist natürlich die Frage, machen es sich viele Redaktionen nicht zu einfach? Oder woran liegt das, dass man häufig so viele haarsträubende Dinge zum Wolf liest und hört in den Medien?
Ja, also das ist sicherlich häufig der Fall. Zugespitzte oder überzogene, polarisierende Themen, die erzeugen mehr Aufmerksamkeit oder im Netz dann halt mehr Klicks und Algorithmen belohnen ja oft diese reißerische Berichterstattung. Also das ist hochproblematisch und viele Menschen informieren sich ja gar nicht mehr in den Leitmedien. Mhm. Die Leitmedien, die sind ja der Wahrheit verpflichtet. Die haben Redaktionen mit einem Faktencheck und das ist halt in vielen Bereichen gar nicht mehr da. Das bedeutet aber auch, die Medienkompetenz in der Bevölkerung geht verloren. Das heißt, die Leute können eben nicht mehr zwischen Fakten und Fiktion unterscheiden. Und die sogenannten sozialen Medien, die tragen da ganz viel dazu bei. Also das ist hochproblematisch. Und was auch noch ein Faktor ist, dass die Digitalisierung natürlich auch mehr Geschwindigkeit mit sich bringt. Früher sind Zeitungen einmal pro Tag erschienen und heute wird im Grunde rund um die Uhr veröffentlicht und jeder will der Erste sein und auch das schadet natürlich der Genauigkeit.
Und jeder kann alles veröffentlichen, was er will, ne? Aber was kann man denn dagegen tun?
Ja,
was können wir dagegen tun? Wir können da jetzt nicht weiter zuschauen. Ich meine, da ist schon so viel Schaden angerichtet worden, ja, nicht nur zum Thema Wolf, auch in vielen anderen Bereichen. Aber
ja,
was tun wir
das
dagegen?
Also ich glaube, So frustrierend das oft ist, aber wir müssen immer wieder versuchen, sachliche Informationen anzubieten, auf so vielen Wegen wie möglich, auf allen Plattformen. Und das Problem ist natürlich sehr häufig, man predigt zu den Bekehrten. Ich denke, wir müssen mehr in den Mainstream, raus aus der Bubble und auch vor allen Dingen zu den Gegnern. Mhm. Also man muss die Wölfe ja nicht mögen, ja, aber auch wer den Wölfen gegenüber kritisch eingestellt ist, der sollte halt mit Fakten arbeiten, mit Fakten argumentieren. Und dabei kann jeder helfen. Mhm. Also ich denke, wir brauchen alle Talente. Alle Hörerinnen und Hörer können Multiplikatoren sein. Jeder kann im Rahmen seiner Möglichkeiten gegen Falschmeldungen aktiv vorgehen. Das kann im persönlichen Gespräch sein, mit den Nachbarn, mit Kollegen, mit wem auch immer. Man kann gezielt Redaktionen ansprechen, man kann Klarstellungen fordern und das auch gerade in den sogenannten sozialen Medien. Also da kann jeder praktisch im Rahmen seiner Möglichkeiten dazu beitragen, Klarheit und Sachlichkeit zu verbreiten.
Es gibt ja auch offizielle Stellen, die man einschalten kann. Wir machen das schon länger, dass wir uns beschweren und dazu aufrufen, es zu tun. Was hat man da für Möglichkeiten?
Also was man versuchen kann, ist in solchen Fällen immer, dass man über den Presserat eine Rüge erteilen lässt. Zur Erklärung, der Deutsche Presserat ist die freiwillige Selbstkontrolle der Printmedien und ihrer Online-Auftritte in Deutschland. Die prüfen dann halt eben auch die Genauigkeit. Also es gibt ja ethische Regeln im Journalismus. Die sind im Pressekodex festgehalten. Also, und der Presserat überprüft eben die Genauigkeit und die ethischen Standards. Und das muss man sich ähnlich vorstellen wie einen ärztlichen Eid. Das heißt, die Journalisten sind der Wahrheit verpflichtet. Mhm. Und die öffentliche Rüge ist die härteste Sanktion dieser Beschwerdeausschüsse. Und sie muss eben von der Redaktion in einer ihrer nächsten Ausgaben veröffentlicht werden.
Aber das machen die nur, wenn man sie darauf hinweist, dass da was ist. Die werden ja nicht selber aktiv.
Natürlich, also man muss praktisch, also wenn jetzt irgendwo eine reißerische, fehlerhafte, unsachliche oder auf falschen Infos beruhende Berichterstattung stattfindet, dann muss man sagen, lieber Presserat, Organ XY hat erstmals oder mal wieder unsauber gearbeitet. Sie halten sich nicht an die Genauigkeitsregeln des Journalismus. Sie haben Fakten XY nicht mit berücksichtigt, unterschlagen sonst was, und dann prüfen die das, und man muss natürlich praktisch dann ein bisschen belegen, woran das liegt oder dass es wirklich eben solche eine Missachtung dieser Genauigkeitsregeln war. Und dann kann der Presserat so eine Rüge aussprechen. Mhm. Die machen das zum Teil selber, aber natürlich muss man im Grunde konkrete Fälle denen einreichen. Das ist schon klar.
Genau, das ist eben halt ganz wichtig. Die werden nicht von selber aktiv. Das heißt, wir müssen aufmerksam bleiben und vor allen Dingen müssen wir uns die Mühe machen, solche Dinge auch erstmal in Bewegung zu bringen. Da gibt's ja auch die Möglichkeit, das über so ein Online-Formular zu machen. Und das Gleiche gilt ja übrigens auch für den Rundfunkrat bei den öffentlich-rechtlichen Medien. Da gibt es zwar kein Online-Formular, aber auch die kann man anschreiben. Da kann man rauskriegen, wer da zuständig ist bei den einzelnen Sendern. Haben wir auch schon getan und haben darauf hingewiesen, wenn bestimmte Schieflagen im Programm vorhanden waren. Also da kann ich auch nur
euch bitten,
dass man da einfach wirklich aufmerksam ist und wirklich sich auch, wenn man sowas entdeckt, die Mühe macht, einfach da aktiv zu werden. Das ist immer so ein, ich weiß, das ist schwer, ne? Man muss sich erstmal aufraffen zu. Du musst das dann ja auch belegen, du musst Screenshots da reinbringen und so weiter. Das ist gar nicht einfach, aber ich finde, es lohnt sich.
Aber es ist ja auch eine Möglichkeit, was zu tun. Es ist ja auch besser, als frustriert zu sein, zu sagen, oh Mann, schon wieder so ein furchtbarer Artikel, sondern man kann sagen, okay, die haben sie jetzt schon wieder, haben sie schlecht berichtet. Jetzt bringen wir da mal was in Bewegung.
Richtig, aber besser ist natürlich, wenn es erst gar nicht dazu kommen muss. Was könnte man denn aus deiner Sicht noch gegen die Flut an Fake News tun?
Sehr gute Frage. Es ist schwer, ehrenamtlich die Welt zu retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören.
Ja, sehr gut.
Dieses Zitat stammt leider nicht von mir, sondern, wenn ich nicht irre, von Eckart von Hirschhausen. Aber das trifft eben auch auf die Wölfe zu.
Unterschreibe ich sofort. Ich fühle mich manchmal als Ehrenamtlerin auch so hilflos.
Ja, und das Problem ist, es wird ja so viel Quatsch erzählt und Fake News berichtet. Und wenn man sich jetzt da hinsetzt und will praktisch gegen jede Falschmeldung vorgehen, das schafft man gar nicht. Das ist so zeitintensiv. Und deswegen hatte ich so die Idee, es wäre eigentlich super, wenn man vielleicht zwei Personen hätte, zwei Vollzeitstellen, die nichts anderes machen, als gegen solche Fake News vorzugehen. Mhm. Also praktisch deren Job es ist, Sachlichkeit überall reinzubringen, die praktisch die Medienwelt durchforsten, in jeder Hinsicht, online, Print, Fernsehen, und dann wirklich Gegendarstellungen bringen und auch sich an die Redaktion wenden. Teilweise wissen sie Redaktionen ja gar nicht besser. Es ist ja auch so, dass auch da im Große immer noch so eine gewisse Unwissenheit vorstellt bei manchen. Manchmal ist es gezielte Verbreitung von Fake News, manchmal ist es Unwissen. Aber wenn wir jetzt praktisch Menschen hätten, die wirklich sich diese ganzen falschen Berichterstattungen ansehen und gezielt dagegen vorgehen, wäre das ganz, ganz wunderbar. Die Frage ist, wie kann man das finanzieren? Mhm. Die müssen auf jeden Fall unabhängig sein.
Ja, auf jeden Fall.
Die dürfen nicht von Behörden finanziert sein, denn das wissen wir, die Ausrichtung von Behörden, die ändert sich mit den politischen Verhältnissen und mit dem jeweiligen Führungspersonal. Also insofern, wäre also kein guter Weg. Eine weitere Möglichkeit wäre, das Ganze in Form eines Vereins zu machen und Menschen darüber zu finanzieren, aber bei einem Verein kann man Ziel und Zweck des Vereins ändern, wenn man die Satzung eben auch verändert.
Stimmt, ja.
Und deswegen wäre es aus meiner Sicht am allerbesten, wenn man eine private Stiftung hätte, mit der man solche Positionen finanzieren würde. Warum? Das Stiftungsziel bleibt immer gleich, auch bei Personalwechsel oder anderen oder geänderten politischen Verhältnissen. Das heißt, eine Stiftung ist immer krisenfest. Mhm. Also in Frankfurt haben wir hier knapp 800 Jahre alte Stiftungen des öffentlichen Rechts. Die haben alle historischen Veränderungen, alle Herausforderungen überlebt seit Jahrhunderten. Und das ist natürlich super toll. Ich denke da immer an die Legacy Landscapes, den Legacy Landscapes Fund. Das ist eine ganz, ganz tolle Einrichtung, die große Schutzgebiete finanziert. Und Schutzgebiete sollen ja für die Ewigkeit sein. Also ich sag mal Nationalparks, große Naturräume, die sollen für die Ewigkeit erhalten werden. Und dann muss auch die Basisfinanzierung natürlich auch ewig sein. Und viele Schutzgebiete, viele Nationalparks sind unterfinanziert. Sie sind zum Beispiel abhängig von Einnahmen aus Tourismus. Der blieb zum Beispiel dann bei Corona aus. Da kamen keine Touristen mehr, es gab kein Geld mehr, keine Ranger mehr. Viele Schutzgebiete sind abhängig von den Regierungen, die gerade am Zug sind. Auch das total krisenanfällig. Und wenn man jetzt so eine Finanzierung hat über Stiftung, hat man den großen Vorteil, egal was passiert, Krisen, veränderte politische Verhältnisse, egal, das Geld kommt immer. Und somit hat man eine langfristige Finanzierung von Schutzgebieten oder wir könnten das eben auch als Idee nehmen, um Stellen zu finanzieren, die dann gezielt hauptamtlich gegen Fake News vorgehen und sich darum bemühen, mehr Sachlichkeit in alle Bereiche der Debatte zu bringen.
Ich habe dir jetzt ganz aufmerksam gelauscht und ich bin wirklich total begeistert von dieser Idee. Das brauchen wir sofort für unsere Wölfe. Wir müssen gegen diese Fake News was unternehmen, vor allen Dingen perspektivisch, denn die Situation wird ja nicht besser, sondern sie wird sich ja noch verschärfen. Vielleicht zündet deine Idee ja und es findet sich unter den Hörerinnen und Hörern vom Wolfspodcast jemand, der mit dir, der mit uns darüber ins Gespräch kommen möchte. Wenn das so ist, dann schreibt uns bitte oder meldet euch ganz einfach. Ich würde das super gern begleiten. Dieser Gedanke muss bitte weiterverfolgt werden. Es könnte ein sehr, sehr wichtiger Schritt für unsere Sache sein.
Also ich fände das auch total toll, also wenn wir da gemeinsam irgendwas hinbekommen könnten. Ich bin natürlich auch immer gerne der Ansprechpartner für sowas. Und ich glaube, man darf es einfach nicht dem Zufall überlassen. Wir müssen da wirklich aktiv irgendwas dagegen setzen, gegen diese ganzen Falschmeldungen. Und das kann man nicht nur immer so nebenher machen, sondern das müssen Leute hauptamtlich machen, weil man der Flut dieser falschen Informationen nicht mehr her wird ansonsten.
Ja, wir machen alle irgendwie das so nebenbei, ne, mit, aber letztendlich braucht es jetzt mal ein richtiges wetterfestes, krisenfestes Konzept, was man jetzt einfach mal durchzieht und ich bin mir sicher, dass man dann eine ganze Menge erreichen kann.
Das hoffe ich doch sehr.
Ja, aber
ich bin einer Meinung mit dir. Ich glaube, dass das hat echt Potenzial.
Ja, also wollen wir das doch bitte mal jetzt hier einfach mal zur Diskussion stellen und hoffen, dass sich da jemand meldet und über uns ins Gespräch kommt dazu. Wir würden dann auch, wenn es soweit ist, hier darüber im Podcast natürlich berichten. Aber jetzt gebe ich erst noch mal eine Buchempfehlung ab, und zwar Deutschlands wilde Wölfe, erschienen im Verlag Frieder, King und Thaler. Es ist hochaktuell, es ist sehr sachlich, es ist wissenschaftlich und auch für Menschen mit kritischer Haltung zum Wolf geeignet, um sich einen Überblick über das Thema zu verschaffen, und zwar garantiert ohne Fake News. Axel, ich möchte gern mal einen deiner Vorträge über Wölfe besuchen oder vielleicht sogar organisieren. Bist du buchbar?
Natürlich, also ich halte immer wieder Vorträge zu diesem Thema. Das ist ja auch nochmal was ganz anderes, als jetzt nur in Printmedien zu veröffentlichen oder Filme zu machen, denn bei Vorträgen kann man ja auch miteinander ins Gespräch kommen. Ich zeige die Bilder aus dem Buch und erzähle dann live dazu. Früher nannte sie sowas Dia-Vortrag, heute nennt sie das Multivisionsshow, weil natürlich dann auch noch alles Mögliche damit drin ist. Ne? Es sind nicht nur die Fotos, es sind ja Filmausschnitte drin, es gibt Atmo, es gibt Musik, also das ist schon so für alle Sinne was dabei und man lernt halt sehr, sehr viel und kriegt halt die Inhalte des Buches dann halt nochmal live präsentiert und kann eben auch danach ins Gespräch kommen. Und meine Erfahrung ist, dass es eigentlich sehr, sehr gut ankommt. Und ja, das kann man buchen. Ich habe ja auch eine Webseite, da kommt man da schnell drauf. Also wer sich dafür interessiert, der kann mir schreiben oder dir schreiben. Aber klar, das mache ich sehr gerne.
Danke, lieber Axel, für dieses gemeinsame Podcast-Kick-Off ins neue Jahr. Was steht bei dir als nächstes an?
Also das Schönste für mich ist ja immer, draußen die Natur zu erleben. Also wenn ich, das ist ja der Lohn meiner Arbeit, wenn ich praktisch rauskomme und habe dann wirklich tolle Erlebnisse mit Tieren. Ja, da hoffe ich natürlich, dass ich im Jahr 2026 auch wieder viele davon haben werde. Das ist ja praktisch auch das, was mir immer so, was mir Energie gibt und was mich immer daran erinnert, warum es dann auch in stürmischen Zeiten wichtig ist, weiterzumachen und nicht aufzugeben.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ich danke dir sehr herzlich. Ciao.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.